Diese Sache, die du erwähnt hast mit dem roten Wien oder auch Schweden, sind das jetzt Beispiele für das, was der Filbert Sozialismus als untergeordnetes Organisationsprinzip im Kapitalismus nennt? Oder sind das dann doch eher Inseln, wo es schon richtig sozialistisch zugeht? Also in Wien war das, denke ich, schon in den 20er Jahren doch schon sehr sozial bis sozialistisch, was die Wohnungsfrage betrifft, was die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit betrifft. Also wie konnten die das durchsetzen, wo das ganze übrige Österreich doch anders getickt hat?
Ja, also da freundlich lächelnd unterscheide ich mich da von Georg Fülbert, weil für Schorsch ist diese komplizierte Formulierung, die er wendet, natürlich will er damit sagen, naja, diese Versuche von Sozialdemokraten, Sozialismus zu machen, die sind eigentlich immer gescheitert. Da würde ich ihm übrigens, das kommt bei mir auch raus, zustimmen. Also, aber jetzt nicht in dem Sinne triumphalistisch zu sagen, wie es gescheitert ist, sondern Otto Bauer hat das wunderbar beschrieben, der Vorsitzende und Vordenker, würde ich sagen, der Sozialistischen Partei Österreichs, dass ab 34 in Österreich mit dem Putsch und dann natürlich ab 38 und so weiter, da Verhältnisse, die sich vor allem gegen diese große, also gegen das rote Wien gewendet haben, also gegen das, was die Reformisten dort an sozialen Veränderungen beigeführt haben. Und Österreich ist ein besonderes Beispiel, das sage ich ja auch, weil das, die hatten von der Verfassung, es gab in Österreich auch eine revolutionäre Bewegung am Ende des Ersten Krieges, die haben auch die Monarchie gestürzt. Und Österreich, das große österreichische Habsburgerreich, der Zerfall, das war natürlich, ist bis heute im Grunde genommen ja doch eine der großen Veränderungen auch in Europa, die also im Balkan und sonst wie bis heute nachwirkt. Aber es gab eine starke, an der deutschen Sozialdemokratie orientierte Arbeiterbewegung in Österreich und mit bedeutenden Theoretikern, Rudolf Hilferding und die Austromarxisten waren also eine ganz, ganz brillante Truppe von Leuten. Auch der erste Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung 1923 kam auch aus Wien. Die Hauptstadt Österreich mit ihren 2 oder 3 Millionen Einwohnern war in Österreich eine eigenständige Republik, also so wie heute, also föderal, in der föderalen Verfassung, Bundesverfassung, so wie heute Hamburg oder Berlin und Bremen. Und es war aber umgeben, also sozusagen das Rot, und das war, hatte eine sozialistische Mehrheit bei den Wahlen. Und es war aber umgeben, wie heute auch, ÖVP und so weiter, von Schwarzen. Also Wien war rot und drumherum war alles schwarz und teilweise tiefschwarz in Österreich. Das ist bis heute fast so geblieben. Und in Schweden und Skandinavien ist es anders. Da ist es in den 20er Jahren schon gelungen, stabile Mehrheiten und Koalitionen, die von Sozialdemokraten angeführt wurden, herbeizuführen. Das Wichtige war dort, dass es da gelungen ist, was außergewöhnlich war, Bündnisse zwischen der Sozialistischen Partei, die in den Städten und bei den Arbeitern verankert war, und der Bauernparteien herzustellen. Also dieses Arbeiter-Bauern-Bündnis, was in der DDR und so weiter. Aber das haben die da hingekriegt, während die Bauernschaft in Deutschland überwiegend eher konservativ und ansprechbar für reaktionäre Politik war, ist das in Skandinavien gelungen und das hat lange gehalten. Und ich würde sagen, also bei mir kommen diese Versuche jetzt dort ein anderes Modell von Gesellschaft zu machen und zu reagieren natürlich auf die Widersprüche des Kapitalismus, die Wohnungsnot, das Elend, die Arbeitslosigkeit. Und dort echte Alternativen durchzusetzen, aber auch im Bereich der Kultur. Also wenn man, nicht umsonst sind wir Linke in den 70er Jahren oft den Karl-Marx-Hof in Wien und von der Architektur bis hin zu den Sportvereinen und Kulturvereinen, war das schon die Antizipation des Modells einer anderen Gesellschaft, die über den Kapitalismus hinausgeht. Und mir geht es darum, die zu erwähnen, weil ich das Positive daran erwähnen möchte. Das Gleiche ist, dass ich auch jetzt dort die englische Attlee-Regierung nach 1945, British Road to Socialism, positiv erwähne, vor allem den Ernest Bevin, der das National Health System dort eingeführt hat. Und auch, was ich faszinierend finde, ist das immer wieder das Beispiel der englischen Arbeiterbewegung, die ja viele Besonderheiten aufweist, dass in dieser Regierung von Attlee saßen 6 Minister, die aus der Bergleute, aus Bergarbeiterfamilien kamen, aus Wales oder aus Nordengland, die zum Teil mit 12 Jahren schon unter Tagen gearbeitet hatten. Und diese englischen Arbeiter- oder Gewerkschaftsbewegung, das ist ja bis heute zum Teil so ein hohes Maß an Klassenbewusstsein und an Bewusstsein zu haben, wie wichtig es für die Arbeiterklasse ist, politische Macht zu erobern. Und das ist auch, aber ich versuche jetzt bei diesen Beispielen jetzt auch immer zu zeigen, das waren Ansätze, jetzt Sozialismus im Sinne der Veränderung von kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen im umfassenden ökonomisch bis zum Kulturbereich zu verändern, Alternativen zu entwickeln. Aber sie sind letztlich im Verlauf des 20. Jahrhunderts, sind sie unterlegen geblieben. Also sie haben sich nicht in dem Sinne entwickelt, dass sie bestimmend geworden sind dann für ein ganzes Land oder für ein alternatives Gesellschaftsmodell. Aber ich halte es für wichtig.
Aber sie haben auch Ergebnisse gebracht, die überlebt haben, die auch jetzt noch wirken. Also das muss man dann, denke ich, schon sagen. Ja. Weil also die Verhältnisse auch hier bei uns jetzt mit Krankenversorgung, Krankenversicherung, auch im Wohnungsbau, auch in der Bildung, trotz aller Privatisierungsversuche und Rückrollversuche, sind doch immer noch geprägt von solchen Reformen. Ne?
Ja, und ich zitiere einmal so einen kanadischen Kollegen in seinem Buch über den Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Und da sagt er in einem Zusammenhang mal den schönen Satz: Alles, was in den heutigen Gesellschaften, die wir bekämpfen, überhaupt noch lebenswert ist, das ist durch Kämpfe von Sozialisten und Linken in der Vergangenheit durchgesetzt worden. Das hast du gerade jetzt, das, was du gerade angesprochen hast.
Du warst jetzt bei der Zeit in England nach 1945. Ich wollte jetzt nochmal mit dir blicken auf die Zeit in Hessen nach 1945. Ja, also den Sprung jetzt machen von der Weimarer Republik. Den Faschismus müssen wir ein anderes Mal behandeln. Ja. In Hessen gab es ja dann vor 75 Jahren, am 1. Dezember, gab es eine Verfassung, die auch einer Volksabstimmung unterlag. Und die hat ja Elemente, die man sozialistisch nennen könnte. Das war natürlich einmal wieder geschuldet der Kriegsniederlage der Herrschenden, der von den Herrschenden sozusagen mitgetragenen Faschisten. Andererseits geschuldet dann dieser Situation, dass die Leute gesagt haben, also es mit dem Kapitalismus hat zum Faschismus geführt, das kann ja nicht so unbegrenzt weitergehen. Ja?
Ja.
Also was steht da drin und wie kam es zustande?
Ja, aber die Konstellation, ich habe ja vorhin gesagt, mich interessieren diese Wellen. Und jetzt 1944 oder ab 1944, als klar war, der Faschismus verliert den Krieg. Und diese merkwürdige Allianz der Anti-Hitler-Koalition, also der Antifaschisten, die gewinnen den Krieg. Das war ja der Ausgangspunkt sozusagen für eine neue Welle des Sozialismus, die aber ganz anders war als die von 1918-19. 1918-19 war es praktisch die Frage, ob man sich gewissermaßen für das revolutionäre Modell, da stand die Oktoberrevolution da, oder die Spaltung dann mit den Sozialdemokraten, ob das sozusagen das Terrain ist, auf dem über Sozialismus gekämpft wird. Während 1945 waren ja auch internationalpolitisch jetzt eine ganz neue Konstellation da. Nicht nur das die Schrecken des Krieges und auch die Schrecken, die Verbrechen des Faschismus gewissermaßen über allem einen Kontext gebildet haben, der gar nicht so sehr jetzt sozialistisch-revolutionäre Vorstellungen, viele Sozialistinnen und Sozialisten, die das überlebt hatten, wenn sie das Glück hatten, zu überlebt hatten, die waren ja so erschöpft, wenn sie aus den KZs kamen oder dass der Gedanke daran, dass sie jetzt sozusagen rote Fahnen schwenkend auf den Barrikaden stehen, der kam gar nicht überhaupt erst auf. Es war die Frage, dass der Sozialismus dieser Epoche nach 1945 steckt ja in der Losung der sogenannten, so wurde es genannt, antifaschistisch-demokratischen Neuordnung. Die Grundüberlegung, programmatisch verschieden, in ganz verschiedenen Varianten ausgedrückt, dass ein Neuanfang gemacht wird, du hast es gerade angedeutet, dass sozusagen der Zusammenhang von Kapitalismus, Faschismus und Krieg anerkannt war. Also auch im Bewusstsein sozusagen breiter Bevölkerungsschichten. Und dass ja, und diese Situation, dieses antifaschistisch-demokratische Neuordnung ja dazu geführt hat, da hat die Sowjetunion und die mit ihr verbündeten kommunistischen Parteien im Westen hat da eine große Rolle gespielt. Sie war Siegermacht des Zweiten Weltkrieges, hat ihr Einflussgebiet enorm nach Westen ausgeweitet. Und Palmiro Togliatti, der da in 1944 die Wende von Salerno in Italien verkündet hat, noch vor dem Ende des Krieges, hat ja sozusagen eine bürgerliche Republik, also es sollte eine große Antifaschistenkoalition entstehen, die auch von den Kommunisten, also die Bekenntnis zum bürgerlichen Eigentum beinhaltet, also nicht den russischen Weg zu gehen, aber gleichzeitig jetzt auch Forderungen, also einen Klassenkompromiss zu schließen. Und dieser Klassenkompromiss hat sich in den Verfassungen ausgedrückt. Also die italienische Verfassung von heute, die war, glaube ich, von 1948, die heißt heute noch im ersten Paragraph, Italien ist eine auf die Arbeit gegründete Republik. Ja, das ist, kann man. Aber ja, die hessische Verfassung ist auch so ein Beispiel, die du angesprochen hast, dafür, dass es dort sozusagen ja eine Kompromisse gab, die dazu geführt haben, dass die CDU auch diese Verfassung mitgetragen hat. Während die einzigen, die FDP waren, die dagegen gestimmt haben, gegen diese Verfassung. Und die enthielt eben diesen berühmten Sozialisierungsartikel, 46 ist es, glaube ich, weiß nicht, oder 41. Also Schwerindustrie und andere Bereiche, sehr weitreichend eigentlich. Aber trotzdem war es eben keine, es war keine Verstaatlichung des gesamten Wirtschaftssystems und so weiter. Es sollten nur bestimmte Bereiche, also in England, die haben zum Beispiel den Kohlebergbau und die Stahlindustrie verstaatlicht. Das hatte aber damit zu tun, da gab es kaum Widerstand dagegen, weil man wusste, nach dem Krieg und die alle Aufgaben, die da anstehen, da braucht man diese zentralen Wirtschaftszweige, um also da auch Planungselemente einzuführen, wie man das Land wieder aufbauen kann und wie man das Land voranbringen kann. Das war ein relativ breiter Konsens nach 1945, der allerdings dann relativ schnell, das ist ja sozusagen dann wiederum das Geheimnis und der Dialektik der Geschichte, ab 1947, 48 zerbrochen ist mit dem Übergang in den Kalten Krieg. Und dann blieben zwar die Verfassungen erhalten, aber schon die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland von 1949 war ja eine ganz andere Verfassung als die Länderverfassungen vorher von Nordrhein-Westfalen, von Hessen war die erste, in der sehr stark noch dieser Kompromiss zwischen der Linken und den bürgerlich-konservativen Kräften enthalten ist. Das war dann, ist die ganze Frage, das war für die bürgerlichen Kräfte ist die Vergesellschaftungsfrage immer die entscheidende Frage. Das ist, sieht man auch in Reaktionen auf Kevin Kühnert oder sowas in der heutigen Zeit, wie sensibel die noch.
Gerade panische Reaktionen.
Ja, ja. Panisch, ja, die darauf reagieren. Wenn jemand jetzt mit Mieten, haben das in Berlin wieder die Problematik. Und es ist eine heutige, die Problematik der heutigen Sozialismusdebatten, dass wir diese Frage, dass wir das gesellschaftliche Eigentum und öffentliches Eigentum ausweiten müssen, um auf die Katastrophen, die der Kapitalismus produziert, zu reagieren. Aber wie gesagt, dieses war, wie gesagt, eine Welle nach 45, die aber dann in der Logik, der Machtlogik des Kalten Krieges sehr schnell wieder gebrochen wurde.